Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich wieder mitten unter euch zu sein, mit euch zusammen den Gottesdienst zu feiern. Nachdem wir jetzt 3 Wochen mit unserer Familie in Bayern in der Kur sein durften und uns ein bisschen erholen konnten. Genau, das letzte Mal, als ich hier Gitarre spielen durfte, dann sind wir am nächsten Tag schon in die Kur gefahren. War sehr gut, wir konnten uns ausruhen, auch wenn ich direkt die erste Woche mit einer Mandelentzündung flach lag. Aber wir konnten uns gut erholen, hatten eine gute Zeit als Familie mit meinen Eltern zusammen und genau, das war eine sehr, sehr gute Zeit. Und ich würde sagen, diese Woche jetzt, die hat die ganze Erholung wieder zunichte gemacht. Ganze Haare raufen und der ganze Stress oder die ganze, ja, auch Anspannung, dass man ja, wenn man am Sonntag die Hauptbotschaft hat, man möchte ja nichts Falsches sagen, man möchte ja den Leuten die Zeit auch nicht klauen in dem Sinne. Und ich hatte, wie so oft in meinen Predigtvorbereitungen, so ein Moment, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich predige nie wieder. So, das habe ich immer einmal, das ist obligatorisch, dann geht es mir sehr schlecht, vielleicht weine ich dann geht es aber wieder bergauf und dann ist es so. Aber das gehört wohl immer dazu wieder, damit ich auch wieder immer gedemütigt werde am Anfang. Und während ich dann so vorbereitet habe und dann meinen Text immer wieder gelesen habe, ist mir der Text dann auch irgendwann aufgegangen, was auch sehr gut ist, weil der Vers 5, den habe ich jetzt für uns ein bisschen umgedichtet. Und zwar steht es, und das möchte ich jetzt quasi von mir aus sagen, so wie Paulus es der Gemeinde in Korinth sagt, denn ich verkündige nicht mich selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Mich selbst aber als euren Knecht um Jesu willen. Und das soll, mit dieser Einstellung möchte ich gerne rangehen und mit dieser Einstellung wollen wir uns jetzt an den Predigttext wagen. Vorher möchte ich noch eine kleine Anekdote lesen, die uns in das Thema ein bisschen einleiten soll. Wobei ich das eigentlich hätte gar nicht machen müssen, weil Heinrich hat einfach wahrscheinlich mein Predigtskript irgendwo geklaut und hat die perfekte Einleitung für meine Predigt gemacht. Vielleicht sogar die perfekte Anwendung, das hätten wir vielleicht sogar nachher machen sollen und dann ins Gebet gehen. Aber sehr gut, es soll heute auch um Licht gehen und eine besondere Sache oder eine besondere Geschichte, die ich jetzt vorlesen möchte. In einer Gruppe von Menschen, die durch einen großen Dom geführt wurden, war auch ein kleines Mädchen. Während der Reiseführer auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten aufmerksam machte, stand das Kind ganz versunken da und betrachtete die bunt verglasten Kirchenfenster mit verschiedenen Gestalten, die dort abgebildet waren. Ein Abglanz der Farben lag auf ihrem Gesichtchen, als die Nachmittagssonne durch die Scheiben leuchtete. Als die Gruppe weitergehen wollte, raffte die Kleine allen Mut zusammen und richtete eine Frage an den Reiseführer. »Wer sind die Leute in den schönen Fenstern?« wollte sie wissen. »Das sind die Heiligen, mein Kind«, antwortete er. Als die Kleine an dem Abend zu Bett ging, berichtete sie der Mutter voller Stolz. »Ich weiß, wer die Heiligen sind.« »Ja«, staunte die Mutter, »wer denn?« Und ohne auch nur einen Augenblick zu zögern, antwortete das Kind, »es sind die Leute, die das Licht durchscheinen lassen.« Ihre Erklärung wird wohl nie den Weg in ein Konversationslexikon finden, trotzdem kleidete die Kleine eine grundlegende Wahrheit der Schrift in Worte, die Heiligen des Herrn sind tatsächlich jene Menschen, die er erwählt hat, dass sie sein Licht in unsere dunkle Welt tragen. Und Heinrich hat uns gerade schon ein bisschen in dieses Prinzip oder in dieses Konzept reingenommen, dass in der Welt Dunkelheit ist. Und diese Welt wird scheinbar immer dunkler und wir lesen in unserem Vers oder in unserem Abschnitt in 2. Korinther 4, die Verse 3 und 4, dass es jemanden gibt, der sogar noch alles tut, um diese Dunkelheit noch, oder beziehungsweise alles tut, dass es nicht Licht wird. Er sorgt dafür, dass das Evangelium nicht den Weg zu den Ungläubigen findet. Und deswegen habe ich meinen ersten Punkt beschrieben, Finsternis lag auf der Tiefe. Unter anderem mit diesen Worten beschreibt die Bibel den Zustand der Erde, bevor Gott angefangen hat, sie zu gestalten. Und genau in diesem Zustand befinden sich auch die Seelen vieler Menschen, die noch nicht angefangen haben, ihr Herz Gott abzugeben, wo Gott noch nicht ihr Herz gestalten darf oder gestaltet. Und Paulus beschreibt im 2. Korinther dann hier ganz, ganz besonders, wie er das Evangelium verkündet hat. Also er hat keine bestimmten Formen benutzt, er hat keine irgendwelche Halbwahrheiten gesagt, er hat keine Vorteile für sich selber gesucht, er war immer so, dass er auch noch gearbeitet hat und so. Das heißt, diese Verse, warum schreibt er diese Verse? Warum schreibt er ihnen das? Also wir lesen in Vers 3, wenn das Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Und man fragt sich dann vielleicht, warum kommt denn das Evangelium bei den Leuten nicht an? Wieso habe ich immer noch Menschen in meinem Leben, denen das Evangelium schon so erzählt und sie haben vielleicht sogar ja eine Lebensphase, wo man sagt, ey, das ist perfekt jetzt für das Evangelium, er müsste sich jetzt jeden Moment bekehren. Aber irgendwie ist es immer noch, dass irgendwas dazwischen steht, dass Menschen das Evangelium für sich persönlich annehmen. Und wie gesagt, hier in Vers 3 und 4 haben wir drei Parteien. Wir haben einmal den Ungläubigen, wir haben den Gott dieser Weltzeit, das ist der Satan, der hier so beschrieben wird, oder der Teufel, der Widersacher. Und wir haben als dritte Partei Jesus Christus, das Ebenbild Gottes. Gott hat sich entschieden, das Evangelium ist quasi wie ein Licht, es ist das Licht seiner Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, die leuchtet auf diese Welt herab. Und der Teufel, der hat kein Interesse daran, dass dieses Licht auch wirklich bei den Leuten ankommt. Der Teufel, der versucht alles, damit dieses Licht die Herzen der Menschen nicht erreicht. Und wie genau macht er das? Und das lesen wir auch in Vers 4. Und zwar, da steht es, dass er die Sinne verblendet hat. Er hat die Sinne von den Menschen verblendet, sodass sie das herrliche Licht des Evangeliums nicht sehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe selbst manchmal Probleme. Manche machen mit Griechisch, ich versuche das auch mal ein bisschen, aber ich habe manchmal schon Probleme bei den deutschen Wörtern, die vernünftig zu verstehen. Deswegen musste ich mir das Wort Verblendung mal genauer anschauen und habe uns ein paar Gedanken mitgebracht, die uns vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie macht der Satan das? Wie versucht er, unsere Sinne zu verblenden? Wie versucht er, uns Menschen oder die nichtchristlichen Menschen, sage ich mal, davon abzuhalten, dass sie den Weg zu Gott finden? Ich möchte mir erstmal das Adjektiv verblendet mal anschauen. Jemand, der verblendet ist, so heißt es im Duden und im deutschen oder im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, jemand, der verblendet ist, ist unfähig zu vernünftigen Überlegungen, unfähig zur Einsicht und unfähig zur richtigen Einschätzung der Lage. Das ist die offizielle Definition von Verblendung. Und das ist das Wort, was Paulus hier benutzt, um diese Leute zu beschreiben, die quasi unfähig sind zur vernünftigen Überlegung, weil der Satan sie verblendet, im Geistlichen jetzt. Es geht nicht darum, dass das dumme Menschen sind, das will ich überhaupt gar nicht sagen. Es geht darum, diese geistliche Perspektive, dort sind sie nicht fähig zur vernünftigen Überlegung und zur richtigen Einschätzung der Lage. Wie gesagt, Satan setzt alles daran, dass sie das helle Licht nicht sehen. Und vielleicht habt ihr das auch, wie davor schon gesagt, vielleicht seht ihr das ja bei Freunden und Verwandten, wo ihr denkt, ja, irgendwie, da ist irgendwie eine Barriere und es sind immer wieder Sachen, die Leute davon abhalten, zum Glauben zu kommen. Und der Teufel nutzt wirklich alles, was er hat. Der zieht alle Register, um diese Verblendung wirklich effektiv zu gestalten. Er benutzt Lüge, er benutzt Verwirrung, er klagt uns an, er sät Zweifel bewusst in unser Leben rein. Oder das sind jetzt alle Sachen, wie er wirkt, sowohl bei uns als auch bei den Unchristlichen. Aber bei den Ungläubigen in dem Sinne, die haben ja nicht Gott, mit dem sie diese Zweifel oder diese Anklagen des Teufels zusammen verarbeiten können. Und der Teufel, der nutzt bewusst schwache Momente. Und ich habe mir jetzt ein, zwei Stellen rausgelesen, die, wie gesagt, zwar an die Gemeinde gerichtet sind, wie der Teufel bei den Gemeindemitgliedern wirkt, aber dieses Prinzip, auch was für eine Macht er hat, wie das in dieser unsichtbaren Welt, das ist sehr, sehr, sehr komplex. Man weiß nicht genau, oder ich weiß nicht genau, wie er das jetzt alles macht, der Teufel, wie er verblendet genau. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einfach einen Vers genommen aus 1. Korinther 7, Vers 5. Da geht es, das ist im Kontext von ehelicher, sexueller Gemeinschaft. Und da heißt es, entzieht euch nicht einander, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen. Warum? Damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Also hier ist es, ich möchte dieses Prinzip aufzeigen, dass der Satan euch nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen. Das heißt, dieses Prinzip, dass der Satan bewusst schwache Momente in den Leben der Menschen nutzt, um sie weiter anzugreifen, um sie weiter von Gott fernzuhalten, um sie zu verblenden für das Licht des Evangeliums. Bei einem Nichtchristen kann es vielleicht ein Moment von Einsamkeit sein oder ein Gefühl von Nutzlosigkeit, wo Gott ihm sagen will, dass er zu ihm kommen soll und dass er ihn als geliebtes Kind in seine Familie aufnehmen möchte. Da flößt der Satan ihm Zweifel ein oder nicht Zweifel, Gedanken ein, dass er das vielleicht mit einer mit einem One-Night-Stand irgendwie lösen könnte oder mit einem Serienmarathon, dass sie die Einsamkeit so irgendwie lösen kann. Das sind alles Sachen, die die Menschen dafür blind machen oder verblenden, dass sie ihre Augen für das Evangelium öffnen können. Eine weitere Stelle ist in Apostelgeschichte 5, Vers 3. Da geht es um die erste Gemeinde und um den Ananias, wie gesagt, auch ein Gemeindemitglied. Und da steht es, Petrus aber sprach, also das ging darum, er hat seinen Acker verkauft und hat dann nicht alles Geld an die Gemeinde gebracht, aber hat gesagt, dass er alles Geld der Gemeinde gebracht hat. Und Petrus spricht zu ihm, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast und von dem Erlös des Guten etwas für dich auf die Seite geschafft hast? Also auch hier, der Satan hat irgendwie eine Macht, das Herz zu erfüllen. Sowohl bei Christen oder in diesem Fall Gemeindemitglied, sowohl bei Christen als auch bei Nichtchristen. Er hat irgendwie theologisch müsste ich mich jetzt nicht ganz darauf festhalten, aber natürlich, wir sind gefüllt mit dem Heiligen Geist, das heißt, der Satan ist nicht frei in unserem Herzen unterwegs, aber er hat eine gewisse Macht, in unserem Herzen entweder Zweifel zu sehen oder auf irgendeine Art und Weise zu manipulieren, Gedanken zu streuen, sodass wir bewusst in Sünde fallen oder dass der Nichtchrist bewusst oder dass der Nichtchrist nichts sieht, dass er verblendet ist. Dann gibt es noch eine andere Art von Verblendung. Da habe ich mich auch ein bisschen durchgegoogelt, da werden die Handwerker mich vielleicht ein bisschen besser verstehen. Und zwar ein gutes Bild noch für Verblendung ist folgendes. Das habe ich gelernt, dass Klinker auch Verblender heißen, quasi als Überbegriff. Und das ist ein schönes Beispiel, wie der Teufel versucht, hässliche Sachen schön aussehen zu lassen. Also wenn wir uns nur den Rohbau anschauen, dann sieht das nicht sehr schön aus. Dann ist das ein bisschen Holz, bisschen irgendwelche Abdichtpappe, Styropor und alles. Und wenn das schön verblendet ist mit Klinker, dann sieht das danach richtig gut aus. Aber so macht das der Teufel. Er versucht, seinen Lebensentwurf, der absolut hässlich ist, er versucht, das zu verkleiden, schön zu machen. Er versucht, das zu verblenden, sodass die Leute einfach denken, okay, dieser Lebensentwurf vom Teufel, der ist wirklich was Schönes, der ist was Gutes für mich. Das ist ein Prinzip. Aber das andere Prinzip, er macht es auch andersrum. Er nimmt das Schöne, die Herrlichkeit vom Evangelium, das Licht des Evangeliums und baut richtig hässliche Sachen drum, sodass die Menschen denken, dass das Evangelium wertlos ist und die wertlosen Lebensentwürfe wertvoll. Das ist so ein Wechsel in der Perspektive, die Menschen im Geistlichen unfähig macht zur richtigen Einschätzung der Lage, weil sie diese Sachen nicht klar sehen. Eine weitere Sache ist, die vielleicht auch geistlich gesehen schon, die man noch mal ein bisschen sehr gut anwenden kann auch wieder, ist eine Sonnenfinsternis. Ich habe mir auch da versucht, ein bisschen was durchzulesen, damit ich hier nicht irgendein Astrophysiker auf die Füße trete. Aber grundsätzlich ist das so, dass sehr, sehr selten passiert eine totale Sonnenfinsternis. Das ist dann so, dass quasi mit den Erdumlaufbahnen und mit der Sonnenlaufbahn, irgendwann ist es so, dass sie in einer Reihe stehen, die Sonne wirft ihr Licht und der Mond, ist es so, manchmal ist ja der Daumen auch größer als richtig große Objekte. Und in diesem Moment ist der Mond quasi größer als die Sonne oder gleich groß und dadurch entsteht ein Schatten. Wir sehen das hier, einen Halbschatten und einen Kernschatten in der Mitte, da ist es richtig dunkel, da sieht man nur noch den Kreis von der Sonne. Und dieses Prinzip, so versucht der Teufel, sich zwischen die Herrlichkeit Gottes zu stellen und versucht, das Licht abzuschirmen, damit die Menschen das nicht sehen. Und dann stellt sich ja die Frage, was können wir denn dann noch tun? Was können wir denn tun, wenn wir das Evangelium predigen? Wir versuchen sogar, so wenig wie möglich von unseren Fehlern irgendwie da reinzubringen. Wir versuchen, reines Evangelium zu den Menschen zu bringen. Wir versuchen auch, denen das gut vorzuleben, über keinen schlecht zu reden, immer wirklich ein biblisches Leben zu führen, aber dennoch kommt das Evangelium bei manchen einfach nicht an. Und was sollen wir jetzt tun mit dieser Information? Sollen wir jetzt zu den Leuten gehen und vielleicht alle beleidigen, dass sie nichts kapieren geistlich, dass sie verblendet sind? Da würde ich mir natürlich zustimmen, dass wir das nicht so machen. Damit würden wir quasi nur noch der Verblendung dazu beitragen. Und für uns ist es hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass wir in unserem geistlichen Leben oder im geistlichen Kampf, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Dass diese beiden Ebenen, dass wir zum einen auf der Erde Fleisch und Blut, dass wir ja wirkliche Kämpfe haben, keine Ahnung, manche kämpfen miteinander oder mit einem Tier oder was auch immer, aber diese geistliche Ebene, Das ist nicht gegen Fleisch und Blut. In Epheser 6 steht es, gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Oder in Epheser 2 steht beschrieben, der Fürst, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das heißt auch hier, irgendwie gibt es eine unsichtbare dunkle Macht, und ich wiederhole mich, die versucht, Menschen zu verblenden für das Licht des Evangeliums. Und Paulus macht dementsprechend dann in Vers 5 klar, was ich auch dann erkannt habe während meiner Predigtvorbereitung, wenn das der Kampf ist, dann macht es ja gar keinen Sinn, sich selbst zu verkündigen. Weil wenn der Teufel sogar es schafft, bei einigen Menschen das Evangelium zu verblenden, wie viel mehr wird er es schaffen, irgendeine Botschaft, die wir über uns selber reden, zu verblenden? Das wird ja gar keinen Einfluss haben. Das heißt, für mich als Prediger war das zum einen eine Ermutigung, aber zum anderen auch eine Ernüchterung. Es geht hier gar nicht um dich, es geht nur um die Botschaft. Weil wenn du gar nicht mal reines Evangelium verkündest, dann hast du sowieso schlechte Karten, wenn du quasi einem Menschen den Glauben näher bringen möchtest. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie können wir diese Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, wie können wir das jetzt in unserem Leben anwenden? Wie können wir das, wenn wir Leute in unserem Umfeld haben, die das Evangelium nicht annehmen, und was machen wir dann? Wie können wir dagegen ankämpfen vielleicht? Weil unser Kampf richtet sich ja in den geistlichen Regionen. Wir kämpfen ja irgendwie schon mit auch. Und da ist für uns wichtig, die mit diesem Licht erfüllt sind, die Jesus Christus angenommen haben, die das Evangelium angenommen haben. Für uns ist es wichtig, dass wir umso intensiver für Menschen in unserem Umkreis beten, dass wir umso stärker Gott darum bitten, dass er diese Verblendung, diese Barriere durchbricht und in die Herzen der Menschen reinscheint. Und wir müssen ihnen immer weiterhin das Evangelium vorhalten. Ich hatte das in meinem Kopf, so dieses Beispiel, wie mit einer Lupe, wenn man das Licht bündelt und so stark die ganze Zeit auf eine Stelle drauf leuchtet, dass es irgendwann zerbricht und einfach, dann können die nicht mehr. Natürlich mit der Kraft des Evangeliums, mit dem Licht, das von Gott kommt, indem wir quasi das Licht durch uns durchscheinen lassen, wie das in der Einleitung genau noch war. Und die andere Perspektive, die man hier haben könnte, ist, oder die wahrscheinlich auch einige haben, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Was machen denn die Leute, die sagen, ich bin zwar kein Christ, aber ich bin doch auch nicht verblendet, wie gesagt, ich bin doch nicht dämlich oder so. Da möchte ich auch an diese Leute, wenn du hier heute bist und du sagst, okay, ich bin kein Christ, dann bist du geistlich nicht in der Lage, die Herrlichkeit des Evangeliums zu sehen. Und ich möchte dich bitten, ich möchte dich herausfordern, wenn das heute der Fall ist, dass du mal in dich reingehst, dass du mal überlegst, okay, das Evangelium, warum keine Ahnung, tut sich das ein 26-Jähriger an, sich eine Woche lang vorzubereiten, Stress in der Familie zu haben und kriegt dafür kein Geld? Was bewegt Leute zu Sachen, wo sie anderen Menschen wirklich was Gutes wollen? Und da möchte ich dich herausfordern, geh doch mal in dich und guck, ob du Jesus vielleicht mal eine Chance gibst, ob du in einem Gebet ihn mal fragst, dass er dir diese blinden Flecken aufzeigen kann. Und er hat versprochen, dass er sich finden lässt, wenn wir ihn suchen. Er hat versprochen, dass er da sein wird, dass er dir die Sünden vergibt. Und wenn wir unsere Sünden vor ihm bekennen, dann vergibt er uns diese Sünden auch. Begib dich auf die Reise zu Gott, denn er kann die Verblendung Satans vollständig wegnehmen. Und wie macht er das? Wir haben zum einen geschaut, wie der Satan die Verblendung macht. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie macht Gott das quasi, dass er diese Verblendung auflöst. Und wenn wir uns nochmal zurückerinnern, ich habe den ersten Punkt der Predigt, habe ich genannt, Finsternis lag auf der Tiefe. Das ist eine direkte Parallele zu 1. Mose, direkt 1. Mose 1, direkt im Schöpfungsbericht. Da heißt es von der Erde, Finsternis lag auf der Tiefe. Und das ist der geistliche Zustand von den Leuten. Aber was macht Gott hier? Das lesen wir dann in Vers 6. Gott spricht in dieses Leben rein und Gott spricht, es werde Licht. Gott spricht, es werde Licht, und in Vers 6 lese ich dann einmal mit uns zusammen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und wo ich diese Parallele zum ersten Mal gelesen habe, ich fand das sehr, sehr stark. Dieser Vergleich, dass er die Wiedergeburt und den Schöpfungsbericht nebeneinander stellt, das ist ein sehr, sehr starkes, sehr mächtiges Bild. Wir lesen später nämlich auch weiter in 2. Korinther 5, Vers 17. Da schreibt Paulus, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Es ist alles neu geworden. Geistlich gesehen hat Gott in das Leben der Christen reingesprochen, es werde Licht und es ward Licht. Geistlich gesehen sind wir dann eine neue Schöpfung. Es hat was Neues angefangen. Es ist wie eine neue Erde, ist in uns ein neues Leben entstanden. Vorher war es in uns wüst und leer und Finsternis war in unseren Herzen. Aber Gott hat Licht in unsere Herzen reingesprochen. Und dieses Licht, das er leuchten lässt, auch das hat er uns hier beschrieben. Was ist denn dieses Licht? Womit leuchtet er quasi? Und genau, wir haben in Vers 4 gelesen, dass das Licht des Evangeliums ist. Das ist das Licht des Evangeliums, das die Leute nicht sehen. Und ich möchte mal mit euch zusammen jetzt die Verse 4 und 6 mal nebeneinander stellen. Und zwar ist es so, dass nachdem wir Vers 4 gerade bearbeitet haben, wo es darum geht, dass die Sinne quasi verblendet sind, dass sie nicht sehen, die Leute, sehen wir in Vers 6, dass Gott neues Leben schafft. Und auch der Handelnde ändert sich. Und auch das Subjekt und das Objekt, wir sehen hier einmal, sind es die Ungläubigen und auf der anderen Seite sind es unsere Herzen, sind es die Herzen, die das schon angenommen haben oder die, wo Jesus schon Licht reingeleuchtet hat. Auf der einen Seite ist es der Gott dieser Weltzeit, es ist der Satan, der Widersacher und auf der anderen Seite ist es der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Der Gott, der Schöpfergott, der dem alle Macht gegeben ist, der alle Macht hat. Auf der einen Seite wurden die Sinne verblendet, auf der anderen Seite hat er es Licht werden lassen. Auf der einen Seite geht ihnen das helle Licht des Evangeliums nicht auf und auf der anderen Seite entsteht Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Wir sind in der Lage, Gottes Herrlichkeit, Gottes Größe, Gottes Schönheit zu verstehen und dieses Erkennen hat man schon hier und da mal gehört, dieses Erkennen beschreibt eine sehr, sehr intensive Beziehung oder ein sehr intimes Kennenlernen, ein wirklich nicht nur Wissen, sondern auch das richtig Fühlen, richtig genau dieses Erkennen. Und das hat Gott uns möglich gemacht, indem er gesprochen hat, dass es Licht werden soll in unseren Herzen. Und auch hier hat sich bei mir wieder ein Wort, worüber ich nachgedacht habe und sage, okay, ich habe es gesehen, das Licht ist das Evangelium, das leuchtet zu uns, aber quasi das, von wo leuchtet es? Von wo kommt dieses Licht? Und da wird das auch gesagt, das ist das Licht der Herrlichkeit Gottes. Der Herrlichkeit Jesu Christi, heißt es in Vers 4, und der Herrlichkeit Gottes und Christi, also Christus, der das Ebenbild Gottes ist und die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das heißt, es wird synonym gebraucht und umgekehrt. Und beim Erforschen dieses Begriffs, hier konnte ich es mir nicht nehmen, auch im Griechischen mal versuchen, ein bisschen reinzugraben, dieser Begriff Herrlichkeit war für mich erstmal nicht so viel aussagend, weil irgendwie hatte ich mit dem Begriff Herrlichkeit, das ist so ein bisschen, als ob, ja, man hat schon irgendwie so das Gefühl, dass es irgendwas Schönes, irgendwas Großes, aber irgendwie habe ich diesen Begriff nicht ganz packen können, deswegen bin ich mal auf die Reise gegangen und ich habe entdeckt, dass dieser Begriff, im Griechischen steht da Doxa, da kommen wir auch nochmal gleich drauf, dieser Begriff wurde früher mit Klarheit übersetzt, bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es mit Klarheit übersetzt, weil Klarheit so früher so diese Bedeutungsspektrum von Schönheit, von Reinheit, von Glanz, von Deutlichkeit, das war früher so das Bedeutungsspektrum von Klarheit. Dann hat irgendwann Herrlichkeit diesen Begriff abgelöst, weil wir bei Klarheit nur noch an klares Wasser denken oder so. Aber auf jeden Fall ist dieses Bedeutungsspektrum, was hier mitschwingt, die Schönheit, die Deutlichkeit, der Glanz, diese Reinheit, das spricht alles von dieser Doxa, von der Herrlichkeit Gottes. Und es gibt das quasi einmal als Konzept und es gibt einmal dieses Doxa als das, was wir tun können. Also es ist sogar eine ganze, in der Kirchengeschichte gibt es eine ganze Lehre quasi von der Doxologie. Das heißt, dass wir gute oder herrliche Worte sprechen. Also Logos ist das Wort, Doxa ist die Herrlichkeit oder die Ehre auch. Dass wir ehrenvolle, herrliche Worte sprechen zu Gott, unserem Schöpfer. Das ist die Kernessenz von Lobpreis, wie wir sie heute haben. Gut über Gott zu sprechen, gut von seinen Taten zu sprechen und einfach seinen Namen auszurufen mit den Sachen, die er getan hat und mit den Sachen, die ihn ausmachen in seiner Essenz. Und in Römer 11, 36 zum Beispiel finden wir so einen Ausspruch. Da schreibt Paulus, ihm sei Doxa, ihm sei die Ehre für alle Ewigkeit. Oder auch am Ende von Vater Unser heißt es, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Doxa, Herrlichkeit, Ehre in Ewigkeit. Das heißt, Gott allein gebührt die Ehre in Ewigkeit, weil er allein herrlich ist für alle Zeiten, weil er allein in voller Schönheit dasteht und weil er allein dieses Licht in unsere Leben reinleuchten möchte. Und diese Ehre, dieses, dass wir ihm das zusprechen, ja, du bist es, du bist herrlich, du bist schön, das ist Lobpreis. Das ist wirklich, so erkennen wir das an, das ist unsere Reaktion als Leute, bei denen es Licht geworden ist, auf die Herrlichkeit des Evangeliums, auf die Herrlichkeit Christi. Und ich hatte davor auch nochmal die Erkenntnis angesprochen. Diese Herrlichkeit zu erkennen ist, zum einen ist es das Einmalige, was uns quasi bei der Wiedergeburt passiert, dass wir die Herrlichkeit erkennen. Und zum anderen ist es ein weiterer Prozess in der Heiligung, dass wir immer mehr erkennen, dass wir in der Erkenntnis wachsen, heißt es auch. Dass wir zum einen erkennen, okay, Gott ist der allmächtige Schöpfer. Gott ist der, dem alles auf dieser Erde gehört und der die Macht hat, über wirklich jede Schöpfung, jede Kreatur, über alles. Und diese Erkenntnis, die wir einmal haben, wird dann erweitert um die Erkenntnis, die wir immer weiter haben, die wir in unserem geistlichen Leben, die uns von Tag zu Tag mehr zuteil wird, wenn wir uns damit beschäftigen, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen, nehmen wir immer mehr in der Erkenntnis zu. Wenn wir geistliche Gemeinschaft haben, geistliche Gespräche, wenn wir zusammen Lobpreis machen, wenn wir zusammen Sachen über Gott aussprechen, das schärft unser Verständnis. Aber gleichzeitig, wenn wir uns seine Herrlichkeit immer mehr bewusst werden und seine Schönheit, seine Reinheit, seinen Glanz, umso mehr wird unsere Verdorbenheit, wird unsere Unzulänglichkeit daneben gestellt und die Kluft, die wird immer größer, wenn wir Gott immer mehr kennenlernen. Deswegen ist auch dieses Prinzip von Gottesfurcht, dass der Anfang aller Weisheit ist, das ist voll klar, weil wenn wir Gott als wirklich diesen allmächtig schönen, glänzenden, reines Wesen sehen, oder als Person und wir als absolut dreckig daneben stehen, dann haben wir eigentlich nichts anderes zu tun, als uns absolut zu fürchten, sogar zu zittern vor Todesangst vor ihm. Aber je größer die Kluft wird, desto größer verstehen wir auch, wie seine Liebe ist. Weil wir wissen ja, okay, die Brücke ist irgendwie da, aber irgendwie scheint das immer weiter auseinander zu gehen und wir verstehen immer mehr, wie stark seine Liebe ist, wie stark die Liebe ist, die diese Kluft zwischen uns und ihm überwunden hat. Und das passiert alles mit Erkenntnis. Dementsprechend ist Erkenntnis einer der wichtigsten Sachen, die wir im christlichen Glauben haben. Wie gesagt, die grundlegende Erkenntnis, damit wir überhaupt erst verstehen, dass Gott unser Schöpfer, unser Retter ist. Und zum anderen, dass wir immer mehr verstehen, was ist wirklich seine Höhe, seine Länge, seine Breite, seine Tiefe, alles, dass wir das wirklich erkennen. Und ich möchte nochmal mit euch zwei Verse lesen, wo wir uns einmal, oder zwei Abschnitte besser gesagt, wo wir uns einmal nochmal das Evangelium mal anschauen. Ich habe in der Vorbereitung einmal 2. Korinther komplett durchgelesen, damit ich so einen gröberen Überblick habe und bin in 2. Korinther 5 auf einen absolut mächtigen Abschnitt gestoßen. Da ist auch eingebettet der Vers 17, den ich davor gelesen habe mit der neuen Schöpfung. Ich lese 2. Korinther 5, in die Verse 14 bis 21. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Dieser Abschnitt nimmt so viele Aspekte des Evangeliums und bündelt sie einfach in 8 Verse, sodass man beim ersten Lesen komplett erschlagen ist von der Dichte von Evangelium in diesem Abschnitt. Ich möchte noch einmal kurz Vers 21 mit uns zusammen, dass wir uns nochmal den Fokus stärker auf diesen Vers 21 lesen. Ich habe vergessen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, Christus, der ohne Sünde war, der wurde für uns zur Sünde gemacht. Unsere Sünde wurde auf ihn genommen, damit wir, und wir haben quasi unsere Sünde mit seiner Gerechtigkeit getauscht. Er hat uns seine Gerechtigkeit zukommen lassen, damit wir vor Gott als gerecht dastehen, und hat unsere Sünde auf sich genommen. Eine zweite Stelle, wenn ich über das Evangelium rede, da müsste eigentlich die rechte Seite, die Hälfte davon, müsste direkt aufschreien. Eine bestimmte Bibelstelle, die ich immer lese, wenn es irgendwas mit Evangelium zu tun hat. Und zwar Epheser 2 und dort die Verse 4 und 5. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Auch hier springt wieder dieses Konzept von der eine, der ist gestorben, damit wir nicht sterben müssen. Der eine ist gestorben, damit wir Leben haben können, weil Christus ist gestorben, Christus ist wieder auferstanden. Und dadurch können wir ewig leben. Dadurch können wir dieses Leben empfangen, das quasi von ihm ausgeht. Das Leben geht von ihm aus und es wurde uns zuteil. Dementsprechend, wenn er für uns gestorben ist, so leben wir nun für ihn. Und wir nehmen an, dass wir aus Gnade gerettet sind. Das waren jetzt einmal 2 Porträts vom Evangelium und gepaart mit der Erkenntnis von der Herrlichkeit Gottes ist das wirklich die Grundlage von unserem christlichen Glauben, dass wir sagen, okay, dieser absolut schöne, reine Gott hat sich zu uns Menschen niedergebeugt und hat uns eine Möglichkeit gegeben, ihn zu erkennen, eine Möglichkeit gegeben, ewig zu leben. Und als ich so weiter über das Evangelium, und ich komme jetzt zum Schluss meiner Predigt, als ich weiter über das Evangelium nachdachte und über diesen geistlichen Kampf, der damit einhergeht, dann ist mir eine Sache aufgefallen. Und wenn jetzt jemand gar nicht zugehört hat die ganze Zeit, dann bitte jetzt noch eine Minute, weil das fasst das nochmal alles zusammen. Es ist schon interessant, das hört sich vielleicht provokant jetzt an, aber der Teufel und Jesus, die haben hier in dieser Geschichte eine Sache gemeinsam. Und zwar stellen die sich beide zwischen uns und Gott. Aber wie sie es tun, könnte unterschiedlicher nicht sein. Sie stellen sich beide zwischen uns und Gott. Jesus stellt sich mit ausgebreiteten Armen zwischen uns und Gott. Der Zorn Gottes, von dem wir an Karfreitag oder an Ostersonntag gehört haben, der Zorn Gottes, den nimmt er komplett auf sich. Er steht mit ausgebreiteten Armen zwischen uns und Gott. Und so, dass Gott in uns die Gerechtigkeit Jesu sieht. Der Teufel macht es genau andersrum. Er stellt sich auch zwischen uns und Gott. Aber er breitet auch seine Arme aus, sodass wir das helle Licht nicht sehen. Er möchte nicht, dass dieses helle Licht in unsere Herzen kommt. Er möchte nicht, dass das helle Licht die Herzen der verblendeten Menschen erreicht. Er tut alles dafür, um sich irgendwie in den Weg zu stellen. Und ich möchte uns und dich heute herausfordern, zu überlegen, auf welcher Seite du stehst. Hinter wen stellst du dich, der mit ausgebreiteten Armen steht? Stellst du dich hinter dem, der versucht, das Licht von dir die Wärme und alles, was wir über das Licht davor gehört haben? Stellst du dich hinter den? Oder stellst du dich hinter den, der alles für dich gegeben hat, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, der den ganzen Zorn Gottes auf sich nimmt und die ganze Sünde der Welt auf sich nimmt? Jesus lebte das Leben, das wir nicht leben konnten, und er starb den Tod, den wir hätten sterben müssen. Amen.